Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Erneuerbaren Energien Podcast. Umlauts are overestimated. In dieser Folge ordnet Andreas die kommende reiche Delle der Erneuerbaren in die Geschichte der Bundesrepublik ein. Und er zeigt einen Weg, wie man diese Delle vielleicht noch umschiffen kann. Obwohl ich persönlich anmerken muss, die Zeichen gerade sehr miserabel stehen. Gerade eben wurden chinesische Elektrolyseure praktisch vom europäischen Markt verbannt. Bei Elektroautos plant man eine Europaquote und chinesische Wechselrichter sollen gleich ganz vom europäischen Markt ausgeschlossen werden. Das alles wird nicht zu mehr europäischen Elektrolyseuren, E-Autos oder auch Wechselrichtern führen, wie zahlreiche Beispiele nicht nur in Deutschland, sondern aktuell auch in den USA zeigen, sondern es wird diese Industrien mittelfristig ganz auslöschen. Diese Maßnahmen sind allesamt lediglich dazu geeignet, die Energie- und Wärmewende zu verzögern. Und mir persönlich klingen diese Maßnahmen, die irgendein europäisches Interesse vorgeben, eher so, als wenn sie aus dem Textbuch der US-dominierten Fossilindustrie stammen. Um was es eigentlich geht, ist ein globaler Schulterschluss der Verfechter der Energie- und Wärmewende und eine vernunftgesteuerte Zusammenarbeit. Ich mache mir das in dieser Anmoderation jetzt mal sehr einfach. Es gibt für mich auf der einen Seite die, die für eine Zusammenarbeit stehen und auf der anderen die, die für die Fossilindustrie sind. Bevor ich jetzt das Mikro an Andreas übergebe, noch ein kurzer Hinweis. Wenn ihr auch Geschichten aus dem weiten Feld der Erneuerbaren veröffentlichen wollt, dann immer her damit, ganz gleich, ob Geschichten aus der Geschichte, neueste wissenschaftliche Paper oder aktuelle Themen. Auf der Webseite podcast.umlauts.de findet ihr ein How-to, also wie man das aufnimmt und so weiter und so fort. Also traut euch und sendet uns euren Beitrag. So, und nun weiter mit dem Vortrag von Andreas.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlauts are Underestimated, der Erneuerbare Energien Podcast. Hallo, mein Name ist Andreas Wöll. Ich bin Gründer von Wöll Consulting, Kooperationspartner zu Kartei Marketing und Consulting und seit nunmehr über 30 Jahren im Bereich der Erneuerbaren tätig. Ich bin mithin ein Experte für die Energie- und Wärmewende und auch für Indoor-Farming-Konzepte und bringe meine langjährigen Erfahrungen auf internationalem Terrain, insbesondere China, in die Unternehmensberatung und Vernetzung Deutschland-China, vice versa ein. Zudem bin ich Vorsitzender des Fachausschusses Solarthermie, Erneuerbare Wärme der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V., kurz DGS. Der Titel der heutigen Podcast-Folge: Die Altmaier-Delle, die drohende reiche Delle und warum die Energiewende globale Partnerschaften und keine Feindbilder braucht. Heute geht es also um ein Kapitel deutscher Industriegeschichte, welche man fast schon als energiepolitische Tragikomödie bezeichnen könnte, die sogenannte Peter-Altmaier-Delle. Ihre Ursachen, ihre Folgen für die Solarbranche und warum sich aktuell Anzeichen mehren, dass wir vor einer Art reiche Delle 2.0 stehen können. Aber keine Sorge, wir bleiben sachlich, fundiert mit Quellen und erlauben uns nur gelegentlich ein leicht satirisches Augenbrauenheben. Fangen wir zunächst einmal vorne an und gehen einen Schritt in der Geschichte zurück. Was war die Peter-Altmaier-Delle? Der Begriff bezeichnet den signifikanten Einbruch beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland ab 2012. Hier insbesondere der Photovoltaik und Windkraft. Infolge politischer Entscheidungen während Peter Altmaiers Amtszeit als Umweltminister ca. 2012-2013. Nebst der damaligen Staatssekretärin des Bundesumweltministeriums, Katharina Reiche. Durch die abrupte und drastische Senkung der Fördersätze im EEG, Kürzung der Einspeisevergütung, kam es zu einem massiven Stellenabbau in der Solar- und Windbranche. Historischer Kontext in dem Zusammenhang wird immer wieder gerne vergessen. Deutschland war in den 2000er Jahren tatsächlich ein weltweit führender Akteur in der Solarindustrie. Dies insbesondere im Bereich der Photovoltaikfertigung und Technologie. Diese Ära wird oft als Solarboom bezeichnet und wurde in der Zeit durch das Erneuerbare Energiengesetz EEG stark gefördert. Zu den prägenden Unternehmen der Photovoltaikindustrie gehörten damals Qcells, SolarWorld, Conergy, SMA, Solan, Sunways, Bosch, Heckert und wie sie alle heißen. Die Grundlage war das Erneuerbare Energiegesetz von 2000 unter Mitinitiator Hermann Scheer, SPD, Michaele Hastedt und Hans-Josef Fell, beide Bündnis 90 Die Grünen, das über garantierte Einspeisevergütungen eine klare Investitionssicherheit schuf. Deutschland baute Produktionskapazitäten auf, Know-how, Maschinenkompetenz und Forschung auf und aus. Doch 2012 kam die Wende und die kam abrupt. Entstehung der Peter-Altmaier-Delle, Politik trifft Markt und verfehlt ihn. Im Frühjahr 2012 wurden die Einspeisevergütungen stark gekürzt und das sehr kurzfristig. Begründet wurde dies mit dem starken Zubau und angeblich ausufernden Kosten der EEG-Umlage. Zur Faktenlage. Laut Bundesnetzagentur brach der PV-Zubau nach 2012 drastisch ein. Zwischen 2011 und 2015 ging laut Studien des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme, ISE, rund 80.000 Arbeitsplätze in der deutschen Solarindustrie verloren. Die Produktionskapazität in Deutschland fiel innerhalb weniger Jahre von Weltspitze auf Randniveau. Investoren aus dem Ausland, hier insbesondere China, zogen ihre Investitionen in Deutschland zurück und lösten Fertigungsstandorte und Dependancen auf. War der Markt überhitzt? Zu der Zeit? Ja, keine Frage. War eine Anpassung notwendig? Vermutlich zu der Zeit unumgänglich. War das Tempo und die Radikalität industriepolitisch klug? Mit geklärtem Blick zurück? Doch eher nicht. Oder sagen wir es ein wenig deutlicher, dümmlich und teuer für Deutschland mit Blick auf Ökonomie und Ökologie. Ursachen? War es der böse Chinese oder doch eher hausgemachte Fehler? Häufig wurde und wird der Aufstieg Chinas als Hauptursache für das Scheitern insbesondere deutscher Solarhersteller genannt. Das greift zu kurz und ist in einigen Aspekten schlichtweg falsch. Faktor 1. Politische Fehlsteuerung. Die Förderkürzungen erfolgten ohne industriepolitischen Flankierung. Während China seine Industrie strategisch unterstützte, zum Beispiel durch Skalierung, Finanzierung, Industriecluster, entzog Deutschland seinem eigenen und zu der Zeit global technologisch mitführenden Sektor quasi über Nacht die Planungsgrundlage und Überlebensfähigkeit. Faktor 2, Managementfehlentscheidung. Einige Unternehmen expandierten aggressiv, verschuldeten sich hoch, unterschätzten den Preisverfall durch Skaleneffekte asiatischer Produzenten. Eine klassische Fehlorientierung auf Management-Ebene. Im Fall von Frank Asbeck, Gründer von SolarWorld, kam es zusätzlich zu öffentlichkeitswirksamen Handelskonflikten mit asiatischen Herstellern. Statt auf Kooperation setzt man auf Konfrontation und Anti-Dumping-Verfahren auf EU-Ebene. Das mag aus Unternehmenssicht eine nachvollziehbare Trotzreaktion gewesen sein, industriepolitisch jedoch verstärkte es Fronten, statt tragfähige Partnerschaften zu fördern. Und mit klarem Blick aus heutiger Zeit, so der genau gewonnene Eindruck, ein sehr teurer Fehler eines einzelnen Fehlgeleiteten, der meinte, seine persönlichen Fehler nebst beeinflusster politischer Vertreter auf andere ableiten und damit eine ganze Branche ins Verderben ziehen zu müssen. Ein persönlicher Feldzug? Zumindest wirkte es phasenweise so. Ein industriepolitischer Befreiungsschlag? Naja, aus heutiger Sicht eher nicht. Folgen für Energie- und Wärmewende und die Erneuerbaren. Die Peter-Altmaier-Delle war hierbei mehr als nur ein zeitlich begrenzter Markteinbruch. Sie hatte strukturelle und langfristige Konsequenzen, mit denen wir auch heute noch zu kämpfen haben. Dazu gehören überwiegend Verlust industrieller Wertschöpfung, Abwanderung von Know-how, Verlust der Technologieführerschaft, massive Schwächung von Zulieferketten, massiver Vertrauensverlust bei Investoren und massive Ausbremsung des Ausbaus der Erneuerbaren als Baustein der Energie- und Wärmewende. Währenddessen nahm China das gemachte Geschenk eines global florierenden Marktsegments dankend an und stieg zur dominierenden Produktionsmacht auf. Heute stammen laut International Energy Agency über 80% der globalen PV-Modulproduktion aus Asien, hier insbesondere China. Oder um es in der Fußballersprache auszudrücken, China nahm mit Kusshand den Fehlpass an und schoss das Tor. Und dies ist nur eine Technologie aus dem Blumenstrauß an Technologien im Bereich der Erneuerbaren, bei denen wir hier in Deutschland und in Europa das Heft aus der eigenen Hand gegeben haben. Es darf aber in dem Zusammenhang nicht vergessen werden, gleichzeitig blieb das globale Ziel unverändert: Dekarbonisierung der energetischen Versorgung mit Strom und Wärme. Es sei an der Stelle angemerkt, dass die Energie- und Wärmewende kein nationales Projekt ist oder sein darf. Sie ist ein globales und auf ein Miteinander aller Akteure angewiesen. Aktuelle Lage, Renaissance oder Wiederholungsfehler. Heute bemühen sich Deutschland und Europa wieder Fuß zu fassen, wenn es darum geht, Fertigungskapazitäten aufzubauen. Etwa über IPCEI-Programme oder den Net Zero Industry Act der EU. Doch die strukturelle Realität bleibt: Technologieentwicklung global verteilt, Skalierungskompetenz stark in Asien, insbesondere in China, Kostenführerschaft ebenfalls in Asien, auch hier insbesondere in China. Daraus folgt eine zentrale Frage: Ist eine vollständige Autarkie auf EU-Ebene realistisch? Oder ist der Weg der Kooperation auf Augenhöhe der real intelligentere Weg? Die drohende Reichedelle. Aktuell wird die Wirtschaftspolitik von Katharine Reiche intensiv diskutiert. Bereits 2012 war sie als Staatssekretärin im Bundesumweltministerium in energiepolitische Entscheidungen eingebunden und mitverantwortlich für die verheerenden Folgen für die Solarindustrie und demzufolge der Reduzierung des Ausbaus der solaren Energieversorgung. Kritiker befürchten, dass industriepolitische Prioritäten erneut zu kurzfristig, zu konfrontativ oder zu stark sicherheitspolitisch überformt werden könnten. Eine gewisse politische Sinophobie ist dabei in Europa und Deutschland erneut zunehmend erkennbar. Sicherheitsfragen sind legitim, keine Frage. Pauschale wirtschaftliche Abschottung hingegen kann man schlicht als kontraproduktiv bezeichnen. Die entscheidende Frage darf daher nicht lauten, mit China oder ohne China, sondern wie kooperieren wir auf Augenhöhe? Wie schaffen wir eine Win-Win-Situation für beide Seiten? Kooperation statt Konfrontation. Wie sagt man so schön, ein Anlegen mit dem Drachen mag rhetorisch kraftvoll klingen, wirtschaftlich ist es selten klug. Gerade wenn es um die Technologien geht, die im Bereich der Erneuerbaren zu finden sind, wie Solarthermie, Wärmespeicher, Photovoltaik, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Wasserstoff, Elektrolyseure, weitere Technologien der Erneuerbaren, braucht es Venture Capital, Technologieführerschaft, Skalierungskompetenz, Marktzugang, interkulturelles Verständnis. Die Dekarbonisierung von Strom und Wärme ist eine globale Jahrhundertaufgabe. Sie wird nicht durch nationale Scharmützel gewonnen, sondern durch globale Allianzen. Somit Chancen einer Kooperation auf Augenhöhe. Was bedeutet Augenhöhe konkret? Gegenseitiger Marktzugang. Mit der Möglichkeit des Schutzes von dem jeweiligen Partner zugeordneten lokalen Märkten über sogenannte General Agreements. Schutz geistigen Eigentums, vice versa. Gemeinsame F&E-Projekte. Lokale Wertschöpfung in beiden Märkten. Kapitalpartnerschaften. Dabei gilt es festzustellen, wer was in die Partnerschaft einbringen kann, beziehungsweise wo seine jeweiligen Stärken liegen. Was bringt Europa ein? Forschung, Maschinenbau, Systemintegration, Regulierungskompetenz, Umweltaspekte, Arbeitnehmerwohl und weiteres. China bringt ein Skalierung, Lieferkettenintegration, Kostenoptimierung, Umsetzungsgeschwindigkeit, Innovationskraft, schnelle Entwicklungsfähigkeit. Zusammen kann daraus Wettbewerbsfähigkeit entstehen, getrennt droht Bedeutungslosigkeit. Und das klar hervorzuheben, wir wären die, die das Nachsehen hätten. Meine Kernaussage dazu: Die Welt braucht keine geopolitischen Nebenschauplätze, wie zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien. Sie braucht Kooperation auf Augenhöhe. Nicht als Einbahnstraße, nicht als naive Romantik, sondern als strategische Partnerschaft. Globalisierung ist kein Nullsummenspiel. Sie ist, richtig gestaltet, ein Wohlstandsmodell für uns, für Europa, für Asien, in dem Fall zum Beispiel China, und vor allem für die kommenden Generationen. Es gilt daher, Brücken bauen statt Gräben vertiefen. Gerade deshalb sind interkulturelle Vermittler entscheidend. Vermittler, die in beiden Kulturen zu Hause sind und vernetzen können. Vermittler, die ein Verständnis für beide Kulturen übermitteln und verständlich machen können. Da sei an dieser Stelle ein wenig Eigenwerbung erlaubt. Die Kooperation zwischen World Consulting in Deutschland und Cathay Marketing and Consulting in China zeigt exemplarisch, wie solche Brücken aussehen können. Wirtschaftlich fundiert, kulturell sensibel und strategisch ausgerichtet. Gemeinsam sorgen wir für die Vernetzung von Unternehmen in Deutschland und China, vice versa. Mehr dazu unter https://world-consulting.eu. Erlaubt mir an der Stelle noch ein Schlusswort. Vielleicht sollten wir aus der Altmaier-Delle eines gelernt haben. Industriepolitik ist kein Ort für spontane Muskelreflexe. Und Energiewende ist kein Ort für nationale Eitelkeiten. Wenn wir es ernst meinen mit der CO2-freien Versorgung mit Strom und Wärme, dann braucht es Technologie, Kapital, Mut und Partnerschaften auf Augenhöhe. Eine klare Bekenntnis zur Leistungsfähigkeit in der Industrie und Wirtschaft, bei der es gilt, wenn nötig, der Politik die rote Karte zu zeigen. Und dann entgegen einer fehlgeleiteten politischen Orientierung und einer scheinbar persönlich orientierten Ausrichtung einer desorientiert erscheinenden Wirtschaftsministerin zu wenigen Akteuren aus ihrem persönlichen Dunstkreis zu agieren. Keine Scharmützel gegen vermeintlich ungeliebte Länder, sondern das Verstehen und Leben einer Globalisierung. Eine Globalisierung, die Chancen schafft. Für unseren Wohlstand und für eine bessere Welt, die wir kommenden Generationen hinterlassen wollen. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Andreas.